am Ende sage ich normalerweise, naja, da gibt es Impfstoffe und da gibt es antivirale Medikamente und so weiter und so fort. Das kann ich heute leider nicht sagen. Es gibt keine Medikamente, die für die Behandlung von Coronavirus-Infektionen zugelassen sind.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 15. März 2026 in der schönen Weststeiermark. Und heute geht es um Bornaviren. Ich habe mal gesagt, das FSME-Virus ist das österreichischste aller Viren. Ich glaube, wenn ein Virus ein Deutscher wäre, da eine Deutsche, dann wäre es das Bornavirus. Bornaviren sind so ziemlich die deutschesten Viren, die es gibt. Was sind jetzt Bornaviren und warum sollten wir uns über die Gedanken machen oder überhaupt dafür interessieren? Bornaviren sind negativ-strängige RNA-Viren. Negativ-strängig, das heißt im Prinzip, dass das Genom zuerst in einen Positivstrang umgeschrieben werden muss, bevor die Sequenz in Protein translatiert werden kann. Diese Viren sind etwa 70 bis 130 Nanometer im Durchmesser und rund. Drinnen haben wir eben die RNA, das Genom, das wird geschützt von einem Nukleoprotein, ist auch assoziiert mit einer Polymerase und einem Phosphoprotein. Dann haben wir ein Matrixprotein, das das Viruspartikel stabilisiert. Dann haben wir eine Lipidschicht. Und dann haben wir ein Glykoprotein, ein Spikeprotein, das in dieser Lipidschicht drinnen sitzt. Das nennt sich G oder G. Das Interessante ist, dass diese Bornaviren wie Influenza im Zellkern replizieren, sich im Zellkern vermehren. Das ist bei RNA-Viren eher selten. Ja, und dieses Bornavirus, zumindest das eine, über das wir am Anfang reden werden, das Borna Disease Virus 1, infiziert im Prinzip vor allem Spitzmäuse. Das ist sozusagen der natürliche Wirt, kann aber manchmal auch Pferde, Schafe, Menschen, Alpakas, Igel, Füchse, Katzen, andere Tiere infizieren und dort schwere Erkrankungen auslösen. In der Spitzmaus passiert eigentlich gar nichts. Die tragen das Virus nur, sind aber sonst eigentlich gesund. Ein bisschen was zur Geschichte. Die Erkrankung ist vermutlich 1813 das erste Mal beschrieben worden, und zwar als hitzige Kopfkrankheit der Pferde. 1894 war das, glaube ich, ist das dann wieder beschrieben worden, und zwar beim Ausbruch der Erkrankung bei Kavalleriepferden in einem Stall in der Stadt Borna. Nachdem sind diese Viren benannt, nach dieser Stadt. Borna ist eine Stadt in Sachsen mit etwa 20.000 Einwohnern, glaube ich. Das ist so ca. 18 Kilometer südlich von Leipzig. Und da hat man das eben im Prinzip das erste Mal als größeren Ausbruch beschrieben. 1909 haben da Ernst Jost und Kurt Degen im Prinzip sich angeschaut, zu welchen Veränderungen es in den Zellen von solchen infizierten Pferden kommt. Und die haben gesehen, mittels Mikroskopie, dass sich die Zellkerne der Nervenzellen etwas verändern und dass man da kleine Partikel drinnen quasi sieht. Also Kerneinschlusskörperchen wurde das genannt. Und diese Körperchen nennt man im Jost-Degen Kerneinschlusskörperchen. Und diese mikroskopischen Aufnahmen, beziehungsweise wie das im Mikroskop aussieht, das kann nach wie vor zur Diagnose verwendet werden. 1935 ist das Virus identifiziert worden, also da wusste man dann, das wird durch ein Virus verursacht, und das Genom ist dann 1990 entschlüsselt worden. Und das Virus wurde im Borna Disease Virus 1 oder BODV1 genannt. Lange Zeit hat man da eigentlich nicht gewusst, dass das auch bei Menschen zu Problemen führen kann. 2018 ist es erstmals, zumindest bei diesem Borna Disease Virus 1, ist das erste Mal bei Menschen beschrieben worden. Man hat dann aber auch retrospektiv viele Fälle, oder nicht viele Fälle, aber doch Fälle gefunden. Aber dazu kommen wir noch. Wie schon gesagt, der Träger, ein natürlicher Träger, ist eine Spitzmaus, die Feldspitzmaus, Crocidura leucodon. Und die trägt das Virus, erkrankt aber nicht und kann das unter sich weitergeben. Aber die Tiere haben eben keine bekannten Symptome. Diese Feldspitzmäuse sind im Prinzip in ganz Europa oder fast ganz Europa verbreitet. Das Verbreitungsgebiet geht im Prinzip von der Bretagne in Frankreich bis runter nach Süditalien, rauf bis zur so Hälfte von Deutschland. In der Ukraine zum Beispiel gibt es das auch, in der Türkei, also relativ weit in Europa verbreitet. Das Virus wird aber vor allem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein in diesen Tieren gefunden. In Deutschland, vor allem in Bayern, in Sachsen-Anhalt, in Baden-Württemberg, in Brandenburg, in den Thüringen. In Österreich gibt es zwei Gebiete, wo es gefunden wird. Einerseits in Oberösterreich und dann andererseits in Vorarlberg und dann eben in der Schweiz auch in Gebieten, die an Vorarlberg angrenzen und dann in Liechtenstein, das ist eben auch in der Gegend. Also diese Spitzmaus scheidet das Virus über Kot, Urin oder Speichel, ich glaube sogar über die Haut aus. Und was da passieren kann, die leben auf Feldern, wie der Name schon sagt, Feldspitzmaus. Und wenn da Pferde grasen oder Schafe oder Alpakas, dann können die das natürlich in den Rachen bekommen, dadurch, dass sie Gras fressen und das Gras kontaminiert sein kann. Und das Virus fängt dann in den Schleimhäuten des Rachens oder der oberen Atemwege an zu wachsen und dringt dann im Prinzip ins Gehirn vor. Andere Tiere können es auch bekommen, Igel, Füchse, Katzen. Da ist es wahrscheinlicher, dass die Spitzmäuse fangen. Ich weiß zwar, dass Katzen Spitzmäuse nicht gern fressen, aber sie fangen es doch gern. Ich glaube, die stinken ein bisschen. Das taugt den Katzen nicht so. Aber man kann sich auch vorstellen, dass Igel oder Füchse diese Spitzmäuse fressen und es dann zu Infektionen kommt. Man weiß jetzt nicht wirklich sehr viel über die Erkrankung an sich. Also man weiß schon viel, aber nicht so viel, wie man zum Beispiel bei Influenza weiß. Die Inkubationszeit ist ein bisschen unklar. Da kann sich um Wochen bis Monate handeln, wahrscheinlich. Wenn aber dann Symptome auftreten, geht's oft relativ schnell bergab, leider. Das Problem bei diesem Virus ist, dass es eben in diesen Tieren, Pferden, Schafen, Alpakas, Igelfüchse und so weiter und so fort, die sind Fehlwirte, da dringt das Virus im Endeffekt ins Gehirn vor und verursacht eine Enzephalitis, also eine Gehirnentzündung. Bei Pferden und Schafen kommt es dann zu Verhaltensänderungen, Bewegungsstörungen, die sondern sich von der Herde ab. Man kann Depressionen feststellen, manche Tiere verhalten sich aggressiv, werden oft schreckhaft, bekommen Spasmen und das Virus ist recht tödlich. Also bei Schafen sterben etwa 50% der infizierten Tiere, bei Pferden sind so 80-100%, also das ist schon sehr viel. Ja, und dann haben wir natürlich auch, wie schon gesagt, humane Fälle. Also 2018 sind da die ersten detektiert worden. Das war interessant. Das war, glaube ich, der erste Fall war eine Person, die eine Organtransplantation erhalten hatte. Und mit dem Organ ist anscheinend das Virus gekommen. Und ich glaube, es gab nicht nur eine, sondern mehr Organtransplantation assoziierte Fälle. Aber man hat dann eben auch Nachforschungen angestellt und ich glaube, man hat Fälle bis in die 90er Jahre zurückgefunden. Man konnte das dann im Endeffekt auch mit Serologie beziehungsweise mit Gewebe, das aufgehalten wurde, feststellen. Was im Menschen passiert ist, zuerst kommt es zu Influenza-ähnlichen Symptomen, Fieber, Kopfweh. Und wie gesagt, auch beim Menschen dringt das Virus ins Gehirn vor. Es kommt dann zu neurologischen Symptomen, Krämpfen, Persönlichkeitsveränderungen. Das endet dann meistens mit einem Koma und im Endeffekt mit dem Tod. In Deutschland gibt es meistens jedes Jahr eine Handvoll von Fällen. Also es sind jetzt nicht sehr, sehr viele, meistens weniger als 10, aber es treten meistens jedes Jahr Fälle auf. Und was man gelegentlich auch sieht, ist eine Häufung von Fällen in einer bestimmten Gegend. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass eben das Virus dann in einer gewissen Ortschaft oder gewissen Gegend vorkommt in den Spitzmäusen. Gelegentlich sich Leute wahrscheinlich ähnlich verhalten, auf dem Feld unterwegs sind. Man weiß nicht genau, wie sich die Leute anstecken. In Österreich zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass das über das Sammeln von Löwenzahnsalat passieren könnte. Also Röhrlsalat nennt man das in Österreich. Das wird vom Feld gesammelt und dann roh gegessen. Man muss aber dazu sagen, in Österreich sind keine humanen Fälle bekannt. Nur aus Deutschland, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, wenn es zu Erkrankungen kommt, geht es dann, sobald die Symptome aufgetreten sind, meistens sehr schnell. Und die Mortalitätsrate ist sehr hoch, also die liegt sehr wahrscheinlich bei über 90%. Ich sage hier sehr wahrscheinlich, weil es eben nur eine geringe Anzahl von Fällen ist. Und deshalb kann man das jetzt nicht so genau sagen. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen führt die Infektion zum Tod. Diese Infektionen werden von Borna Disease Virus 1 ausgelöst. Man hat dann aber auch das Borna Disease Virus 2 gefunden. Das wurde, soweit ich weiß, nur einmal gefunden, nur einmal isoliert. Das ist im Prinzip ähnlich, aber eben von der Genomsequenz her ein bisschen verschieden. Und das ist isoliert worden von einem Bonny in der Steiermark in Österreich. Und das ist außerhalb des Gebiets, wo Borna Disease Virus 1, also das andere Borna Virus, eigentlich vorkommt. Ich glaube, das ist 1998 oder 1999 isoliert worden und hat bei dem Bonny eben auch neurologische Symptome verursacht. Also es ist anzunehmen, dass das Virus sehr ähnliche Erkrankungen auslöst, auch wenn es anscheinend sehr selten ist und woanders auftritt. Gut. Das war jetzt im Prinzip die Geschichte vom Borna Disease Virus 1, also wirklich von der klassischen Borna-Virus-Infektion. Was aber sehr interessant ist, es gibt nur eine zweite Art von Borna-Viren, die in Menschen auch Probleme verursachen können und ähnliche Erkrankungen auslösen, die im Normalfall auch zum Tod führt. Die hat aber also wirklich nicht viel mit diesem klassischen Borna-Virus zu tun. Und zwar geht es da um Fälle, die zwischen 2011 und, glaube ich, 2013 detektiert wurden, auch in Deutschland, aber ganz ein anderes Tier, das die Leute infiziert hat. Hier ging es im Prinzip um Leute, die als Hobby Eichhörnchen gehalten haben. Und zwar nicht normale Eichhörnchen, wie sie in Europa vorkommen, sondern Bunthörnchen. Die stammen ursprünglich aus Mittelamerika, sind sehr hübsch, lateinisch nennt sich das Sciurus variegatoides. Die ja schauen sehr, sehr hübsch aus und die kann man als Haustier, naja, vielleicht nicht Haustier, aber die kann man zu Hause halten und züchten. Und es hat sich da im 2011 herausgestellt, da gab es eine Person, die eben auch mit einer Enzephalie, mit einer Gehirnentzündung ins Krankenhaus kam und dann dran gestorben ist. Und da hat man eben untersucht, was der Grund dafür war. Und da fand man eine Sequenz im Gehirn, im Gewebe, die, also eine Genomsequenz, die auch zum Borna-Virus gehört hat, aber eben zum ganz anderen Borna-Virus, der nur weitläufig mit dem Borna Disease Virus 1 verwandt ist. Aber es ist interessant, dass das auch in Deutschland passiert ist, weil sonst weltweit eigentlich keine Fälle mit Borna-Virus-Infektionen gibt und diese zwei doch sehr unterschiedlichen Borna-Viren beide in Deutschland auftreten beziehungsweise beide in Deutschland Probleme verursacht haben. Ja, und vielleicht sollte man abschließend noch sagen, es gibt auch Vogelbornaviren, Aviäreborna-Viren, die auch Probleme verursachen können, allerdings nicht bei Menschen, sondern vor allem bei Papageien, die in Gefangenschaft gehalten werden. Und zwar kommt es da auch zur Infektion des Nervensystems. Und was hier passiert ist, einerseits bekommen die Tiere neurologische Symptome, andererseits funktioniert der Verdauungsapparat nicht mehr. Es wird ja auch von Nerven gesteuert und was hier passiert ist im Prinzip, dass die Nahrung nicht lang genug im Tier bleibt, um verdaut werden zu können. Und diese Tiere verenden dann, weil sie einfach keine Nahrung mehr wirklich oder keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Das dauert oft recht lange und ist nicht heilbar. Das nennt man Drüsenmagendilatation und das wird eben auch von einem Borna-Virus verursacht. Gut. Am Ende sage ich normalerweise, naja, da gibt es Impfstoffe und da gibt es antivirale Medikamente und so weiter und so fort. Das kann ich heute leider nicht sagen. Also es gibt keine Medikamente, die für die Behandlung von Coronavirus-Infektionen zugelassen sind. Es gibt ein paar Ideen, dass man auch antivirale Medikamente, die bei Influenza funktionieren, hier einsetzen könnte. Polymerase-Inhibitoren zum Beispiel. Aber ich glaube, da gibt es nicht genügend Daten dazu. Und Impfstoffe gibt es auch keine. Es ist natürlich so, dass diese Infektionen sehr selten auftreten. Sogar bei Tieren, bei Schafen, bei Pferden sehr selten auftreten. Und bei Menschen noch viel seltener. Also man könnte wahrscheinlich aus logistischen Gründen gar keinen Impfstoff entwickeln. Aber das ist auch das einzig Positive hier, dass das eben so selten ist. Aber wie gesagt, man kann weder vorbeugen noch behandeln. Man kann nur aufpassen, wenn man weiß, dass man in einer Gegend wohnt, wo diese Viren vorkommen. Und ich werde da einen Artikel teilen, vor kurzem angeschaut hat, wo man die Hotspots in Deutschland und Österreich und der Schweiz sieht. Man kann da eigentlich nur aufpassen, dass man keinen Kontakt sozusagen mit diesen Feldspitzmäusen hat. Aber ja, wie gesagt, weder Therapien noch Impfstoffe. Und das war's für heute mit dem Coronavirus. Danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, geht das ganz leicht auf Steady. Gibt's Links dazu unter der Episode. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.